Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
Das ist Quantensprung, ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt. Ein Turm aus Jenga-Holzklötzchen, sorgfältig gestapelt. Jedes Klötzchen stützt die anderen. Aber wenn ich eins rausziehe, wird der Turm instabil. Dieser Turm aus Holzklötzchen funktioniert wie das Zusammenspiel von Tieren und Pflanzen in der Natur. Wenn eine Tierart ausstirbt, ist es so, als würden wir ein Klötzchen aus dem Turm herausziehen. Manche Arten sind wichtiger für das System als andere. Und manche Klötzchen tragen mehr Last als die anderen. Wenn sie fehlen, dann bricht alles zusammen. Bei Jenga verbieten die Spielregeln, dass ich ein Klötzchen einfach wieder an seinen Platz zurückschiebe und so den Turm stabilisiere. Und eigentlich sind ausgestorbene Tierarten für das Ökosystem auch auf immer verloren. Eigentlich. Doch Forscher arbeiten daran, selbst längst ausgestorbene Tiere wie den Dodo, den Moa, den tasmanischen Tiger oder sogar das Mammut zurückzuholen. Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir eine Idee, die unser Leben verändern könnte und wie aus Forschung Realität wird. Gemeinsam mit meiner Kollegin Stephanie Larz will ich heute wissen, wie kann das Mammut wiederbelebt werden und auf dem Weg dahin viele Tiere vor dem Aussterben bewahrt werden. Ich bin Lena Waldle und heute habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Wir schenken unseren treuen Podcast-Fans exklusiv 7 Tage lang die NZZ digital. Ihr könnt eine Woche lang die NZZ-Artikel gratis lesen, in der App und online. Ganz unverbindlich. Die Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und damit willkommen zu Quantensprung.
A good number of years ago, almost 20 years ago now, I took a gene from the Tasmanian tiger and put it into a mouse and asked the question, can we get extinct DNA to actually function again?
Vor 20 Jahren extrahierte Andrew Pask ein Gen des ausgestorbenen tasmanischen Tigers. Er setzte dieses Gen einer Maus ein, um herauszufinden, kann ein ausgestorbenes Tier wiederbelebt werden, indem man seine DNA verwendet.
And that was really the primer for going, yes, that worked, and going, okay, we can then bring this species back.
Es hat funktioniert. Und für den Biologieprofessor der Universität Melbourne eröffnete dieses erfolgreiche Experiment einen neuen Forschungszweig, die De-Extinction, die Umkehr des Aussterbens.
Artensterben ist eigentlich normal. Das ist jetzt nicht so die super, super Ausnahme. Ich erinnere da mal an die Dinosaurier. Da gab es auch sehr, sehr viele und jetzt gibt es gar keine mehr. Die Natur produziert Individuen eines Tiers, einer Art. Und die, die genetisch gesehen am besten angepasst sind, die überleben. Der Unterschied zum aktuellen Artensterben ist, es ging noch nie so schnell und jetzt sind wir Menschen auf der Erde und wir sind abhängig von ganz vielen Tieren und Pflanzen und dem Ökosystem.
Weltweit versuchen Forscher, das Aussterben von Tieren zu verhindern. Andrew Pask aber widmet sich als einer der wenigen der De-Extinction.
And so I had been actively working on trying to de-extinct this animal for some time. And they reached out to me as one of the only other people in the world who was working on de-extinction.
Inzwischen arbeitet er, wie die meisten seiner Kollegen auf diesem Gebiet, für ein Unternehmen namens Colossal Bioscience.
Colossal is the world's first de-extinction company, and we combine de-extinction with species preservation, and our goal is to make extinction a thing of the past.
Das ist die Firma, die alle paar Monate eine große PR-Maschinerie in Gang wirft und mit viel Tamtam zum Beispiel die Wiedergeburt von Schattenwölfen, die Kreation von Mammutmäusen oder von künstlichen Eiern, aus denen Hühner schlüpfen, bekannt gibt. Meine Kollegin Stephanie verfolgt die Aktivitäten des Unternehmens schon eine ganze Weile.
Also hinter der Firma Colossal Bioscience stehen 2 wichtige Biologen. Das eine ist George Church. Er war sehr lange an der Harvard University. Er ist einer der Pioniere der Gentechnologie. Und dann Beth Shapiro, das ist eine Evolutionsbiologin. Beide sind in der Fachwelt sehr anerkannt, haben sehr viele Sachen publiziert. Shapiro hat ein Buch geschrieben, How to Clone a Mammoth. Und darin zeigt sie auf, dass diese De-Extinction durchaus realistisch ist. Die machen eigentlich seriöse Forschung. Die haben wirklich solide Gentechnologie. Und die entwickeln auch fancy Techniken. Da sind wirklich viele witzige Sachen dabei. Und zumindest das medienwirksamste Ziel, das sie jetzt seit Jahren immer wieder propagieren, ist, das Mammut herzustellen und auch gleich tausendfach in Sibirien auszusetzen. Die Mammuts sollen natürlich helfen, den Klimawandel zu bekämpfen, indem sie die unwirtliche Tundra in ergiebiges Grasland umwandeln, weil sie dort fressen, weil sie rumstampfen. Bei der Gelegenheit trampeln sie den Schnee fest, sodass es eine schöne Isolierschicht über dem Permafrostboden gibt. Und der taut dann nicht so schnell auf und hält dann auch noch das gespeicherte CO2 zurück, ist also eigentlich das ideale Tier für eine Klimakrise.
Neben dem Mammut will Colossal Bioscience auch noch den Moa nach Neuseeland, den Dodo nach Mauritius und den tasmanischen Tiger nach Australien zurückbringen. Und wir wollen jetzt wissen, wie das funktionieren kann. Das haben Stefanie und ich Gernot Segelbacher gefragt. Er ist Professor für Wildtierökologie in Freiburg und Mitglied der Weltnaturschutzunion. Wir wollten nämlich mit jemandem sprechen, der keine Verbindung zu Colossal Bioscience hat. Und das war gar nicht so einfach. Vielleicht auch deshalb.
Wir können eine Tierart oder auch eine Pflanzenart, die ausgestorben ist, nicht zum Leben erwecken. Punkt. Was wir irgendwie versuchen, ist sogenannte Proxys zu erzeugen.
Wenn wir nochmal an das Mammut denken und seinen Beitrag zum Klimaschutz, da brauchen wir ja gar nicht das originale Tier, sondern wir brauchen ein Tier, das die Aufgabe des Mammuts im Ökosystem übernimmt. Sprich, das in der Tundra leben kann, das Gras frisst, das groß und schwer ist und dadurch die Gegend stapft. Ein kälteresistenter Elefant reicht eigentlich für die Funktion. Und genau deshalb ist auch gar nicht das Ziel von Colossal Bioscience, ein echtes Mammut, so wie vor 10.000 Jahren, zu erschaffen, sondern sie machen ein Proxy-Mammut, einen mammutähnlichen Elefant.
Um so einen mammutähnlichen Elefanten zu erschaffen, brauchen die Forscher als erstes den Bauplan für ein Mammut. Und der steckt in der DNA der Mammuts.
Der Vorteil in der Arktis ist, dass oft die DNA sehr, sehr gut erhalten ist. Die sind dann irgendwo mal irgendwo in den See gefallen, wenn sie gestorben sind. Dann ist da oft noch Schlamm drüber und dann waren die in Eis konserviert. Perfekte Bedingungen.
Im Eis bleiben nämlich nicht nur Knochen gut erhalten, sondern auch DNA in diesen Knochen. Und man nennt das dann Ancient DNA, also alte DNA. Also ich würde sogar sagen sehr alte DNA. Die ist natürlich ziemlich zerstückelt, fragmentiert, es fehlen Stückchen. Aber wenn man viele Zellen hat, kann man auch viele Kopien eines Erbguts herausholen und dann kann man das vergleichen und mit tollen Computerprogrammen wieder zusammensetzen. So hat man auch das Genom des Mammuts entschlüsselt und hat festgestellt, das sind ungefähr 4,7 Milliarden Einzelteile. Das nennt man Basenpaare. Das heißt, wir haben jetzt einen Bauplan für ein Mammut.
Die Forscher nehmen dann diesen Mammutbauplan und vergleichen ihn mit dem Bauplan eines Verwandten des Mammuts.
Und in dem Fall hat man sich dann überlegt, dass das wahrscheinlich als ideale Art der indische oder asiatische Elefant ist. Und dann schaut man mal, wo gibt es dann entsprechende Unterschiede.
Das Mammut und der asiatische Elefant sind sich viel ähnlicher, als man das eigentlich denkt. Weil wenn man so diese Bilder sieht, schauen sie doch ein bisschen unterschiedlich aus. Aber genetisch gesehen sind sie nur zu 1% unterschiedlich. Das heißt, sie sind zu 99% ungefähr gleich. Trotzdem sind natürlich 1% von den 4,7 Milliarden Bausteinen, die wir da im Mammutgenom haben, immer noch Millionen. Das heißt, es gibt noch sehr viele genetische Unterschiede.
Um wirklich ein richtiges Mammut zu erschaffen, müsste jeder einzelne dieser genetischen Unterschiede angepasst werden.
Aber die gute Nachricht ist, ich muss ja gar nicht alle verändern, sondern ich muss ja nur ein paar Buchstaben, ein paar Bausteine verändern in einigen wenigen Genen, weil, wie wir gesagt haben, wir wollen kein komplett normales Mammut herstellen, sondern ein Mammutproxy.
Und genau das ist jetzt der nächste Schritt.
Aus den Hautzellen eines heute lebenden, gesunden, normalen asiatischen Elefanten müssen die Forscher erstmal Hautzellen entnehmen. Diese Hautzellen werden dann umgewandelt zu sogenannten Alleskönnerzellen. Das heißt, das sind die Zellen, aus denen auch unsere Babys entstehen, also aus denen ein Embryo entsteht, ein Elefantenembryo, das, was ganz am Anfang jedes Individuums, jedes Lebens steht. Und jetzt im zweiten Schritt verändert man in einer dieser Alleskönnerzellen das Erbgut.
Dieser Prozess heißt Geneditierung. Und dafür verwendet man zum Beispiel Techniken wie die CRISPR-Genschere.
Also die Geneditierung kann man sich ganz einfach vorstellen. Das Erbgut liegt als Faden vor, und zwar als doppelfädiger. Und du kannst jetzt den Faden aufdröseln mit einem molekularen Instrument. Dann schneidest du ein Stückchen raus, ersetzt es durch was anderes. Oder wenn du sagst, ich muss gar nichts ersetzen, ich will da nur was weghaben, dann knüpfst du den Faden einfach wieder zu, möglichst unsichtbar. Und dann hast du etwas geneditiert, ein Gen verändert. Aber wie gesagt, man macht nicht alles, sondern nur an einigen wenigen Punkten. Für das Mammut, um ein Mammut herzustellen, verändert man Gene für Kälteanpassung, das heißt die langen Haare, vielleicht noch ein paar Farben, weil ein Mammut ist eigentlich dunkler, was auch besser ist, was dann Hitze besser speichern kann. Und natürlich für Kälteresistenz.
Und der dritte Schritt?
Man vernimmt diese Alleskönnerzelle mit dem veränderten Erbgut, macht daraus eine künstliche Ei- und eine künstliche Samenzelle. Dann geht es weiter, wie wir das vielleicht auch kennen, wie auch bei Menschen, in vitro. Man macht eine In-vitro-Befruchtung im Labor, IVF. Jetzt hat man also einen kleinen Embryo und den muss man jetzt noch in eine Elefantenkuh implantieren, weil der wächst ja nicht von selber.
Wenn Andrew Pask und Colossal Bioscience von De-Extinction sprechen, dann meinen sie also, sie wollen ein Tier so anpassen, dass es gewisse Eigenschaften eines ausgestorbenen Tieres aufweist. Und daran tasten sie sich jetzt langsam heran. Zum Beispiel mit dem Schattenwolf. Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Der echte Schattenwolf streift vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren durch das heutige Nord- und Südamerika. Er war ein massiver Jäger, 50 Kilogramm schwer, hatte eine Länge von 1,5 Metern, also durchaus ein etwas größerer Wolf. Die sind vor 10.000 Jahren ausgestorben. Der Schattenwolf war, würde ich jetzt mal sagen, der größte PR-Coup bis jetzt von Colossal, weil zum ersten Mal haben sie ein lebendes Tier präsentiert. Doch was Colossal wirklich gemacht hat, ist nicht, einen Schattenwolf wieder auferstehen zu lassen, sondern sie haben schlicht und ergreifend Grauwölfe verändert. Das heißt, sie haben ein paar Gene genommen für das Fell, das war dichter, das war heller, und haben somit aus einem Grauwolf einen optischen Schattenwolf gemacht, würde ich das mal nennen. Aber es zeigt, dass sie sehr kunstvoll mit der Gentechnik umgehen können, weil sie nämlich an mehreren Stellen im Erbgut gleichzeitig etwas verändert haben und so einem altbekannten Tier ein neues Make-up verpasst haben.
Diese sogenannten Schattenwölfe, die leben heute, laut Andrew Pask von Colossal Bioscience, in einem überwachten Reservoir. Und er sagt, es gehe ihnen gut. In die Natur wird diese Spezies aber höchstwahrscheinlich nie ausgesetzt werden.
I think for the direwolf, you know, there isn't a plan for rewilding direwolves currently, because, you know, they existed a long time ago. They weren't a recent extinction event.
Dafür sei der Schattenwolf schon viel zu lange ausgestorben. Und seinen Lebensraum, den gibt es heute einfach nicht mehr. Das gilt aber eigentlich auch für das Mammut. Colossal Bioscience hält aber am Mammut fest.
Natürlich ist es viel cooler zu sagen, hey, ich habe einen Schattenwolf wieder auferstehen lassen, als zu sagen, ja, ich habe da so einen Grauwolf ein bisschen verändert. Ja, kann ich verstehen, weil sie brauchen Geld, sie sind eine private Firma, sie müssen Investoren finden und ein Investor wird in einen leicht veränderten Grauwolf oder in einen haarigen asiatischen Elefant sicher nicht so viel Geld investieren, wie wenn ich sage, wow, in 10 Jahren, da habe ich 100 Mammuts in der sibirischen Tundra. Sehr, sehr schade, sie publizieren nichts. Sie machen tolle Videos, die an Hollywood erinnern, sie machen schöne Fotos, aber man kann nirgendwo nachlesen, was habt ihr jetzt genau gemacht? Und dieses Problem, dass sie eigentlich völlig intransparent sind, das haben wir auch Andrew Paas gefragt. Dann hat er auch das gesagt, was Colossal immer sagt, ja, da kommt dann demnächst was.
Aus den Pressemitteilungen und aus dem Gespräch mit Andrew Paas wissen wir, dass Colossal an vielen Tieren gleichzeitig arbeitet. Die De-Extinction-Forschung steckt aber bei allen noch in einem sehr frühen Stadium. Und deshalb schauen wir uns jetzt an, was noch fehlt, damit wir irgendwann vom aktuellen Stand der Forschung zu einem dieser Proxy-Mammuts oder neotasmanischen Tiger kommen können.
Dass man aus Hautzellen diese Alleskönnerzellen, diese pluripotenten Stammzellen herstellen kann, das klappt bei vielen Tieren schon recht gut. Dann kommt der nächste Schritt, die ganzen Genveränderungen. Also erstmal muss man wissen, welche Gene will ich verändern und dann muss ich da mehrere Gene gleichzeitig verändern. Das ist zeitaufwendig, aber ich würde sagen, technisch gesehen ist es der Schritt, der problemlos ist. Das ist heute schon möglich, wurde schon bei sehr vielen Tieren gemacht. Der nächste Schritt ist wieder extrem tricky, weil künstliche Ei- oder künstliche Samenzellen herzustellen, das funktioniert bisher nur bei Mäusen und da auch ziemlich ineffizient. Es wird deswegen auch an Methoden geforscht, um diesen Schritt zu umgehen. Das heißt, das könnte dann etwas effizienter sein. Und dann haben wir noch das Problem, das nicht nur ein technisches ist, sondern in meinen Augen auch ein ethisches, denn ich brauche ganz viele Leihmütter. Es gibt natürlich die Idee, so eine künstliche Gebärmutter zu schaffen, aber die ist noch so weit weg, weil ich brauche einen Körper, ich brauche eine Gebärmutter, das muss unterstützt werden.
Und dann müssen diese Tiere natürlich auch noch irgendwo leben.
Die Lebensräume, die existiert haben, wo die damals ausgestorbenen Tiere gelebt haben, die gibt es heute nicht mehr. Ne?
Da, wo das Mammut früher gelebt hat, dort ist es inzwischen viel zu warm für Mammuts. Aber wenn man schon dabei ist, überlegt Gernot Zegelbacher laut, könnte man diese Gentechnik doch auch verwenden, um die Tiere an aktuelle Umgebungen anzupassen.
Ich könnte jetzt mal ganz provokant sagen, vielleicht müsste man die Art dann eher wärmeresistent statt kälteresistent entsprechend entwickeln.
Andrew Pask hat mir natürlich im Interview versprochen, dass ich noch ein Proxy-Mammut in meiner Lebenszeit sehen werde.
Yes, I genuinely do.
In einem Zoo zumindest. Denn er sieht die Auswilderung als fast genauso große und zeitintensive Herausforderung wie die De-Extinction selbst.
But that will take as long, if not longer, than the actual process of De-Extinction, I think.
Während wir auf das erste Proxy-Mammut warten, spielen wir noch eine Runde Jenga. Ich ziehe das hier mal raus.
Wackelt.
Oh, da wird der Turm ganz instabil. Ich kann das Klötzchen nicht wieder in die Lücke schieben, um den Turm zu stabilisieren. Noch nicht. Aber wir könnten ja überlegen, ob wir den Turm nicht anderweitig stabilisieren könnten. Und genau das machen die Forscher nämlich auch in der Natur.
Es gibt ja schon einige Tierarten, die definitiv kurz vorm Aussterben stehen, wo es vielleicht noch so 100, 200, 300 Exemplare gibt, weil sie entweder an Krankheiten leiden oder weil sie genetisch so verarmt sind, dass sie einfach nicht mehr überleben. Und da könnte man ja eingreifen. Man könnte sie resistent gegen die Krankheit machen oder man könnte ihn ein bisschen, den Genpool ein bisschen erweitern, dass sie ein bisschen unterschiedlicher sind. Die Methoden, die heutzutage verfügbar sind, also Gentechnologie, Klonen, IVF, Geneditierung, das alles da und das könnte man alles anwenden und das könnte auch Erfolge bringen.
Ein Beispiel ist der Beutelmarder in Australien, der sogenannte Northern Quoll.
They look like Bambi, very, very cute, beautiful little animals.
Ein unglaublich süßes kleines Tierchen schaut ein bisschen aus wie Bambi, nur deutlich kleiner.
And they're going extinct in Australia because they eat cane toads.
Leider frisst dieses Mini-Bambi am liebsten eine ganz bestimmte Kröte.
That toad is toxic.
Diese Kröte, die nennt man Agarkröte oder auf Englisch cane toad, die lebt in Südamerika. Und die Menschen vor ungefähr 50, 60 Jahren haben die nach Australien gebracht, als sie Zuckerrohrplantagen angelegt haben, deswegen auch der Name. Weil sie gehofft haben, dass die Kröte da irgendwelche Käfer frisst, die die Zuckerrohre beschädigen. Diese Kröte ist giftig. Und das Problem ist, alle Tiere, die diese Agarkröten fressen, werden durch das Gift umgebracht. Und alles, was kleiner ist als die Kröte, wird von der Kröte gefressen, sodass schlussendlich diese Kröte in Australien überhaupt keine natürlichen Feinde mehr hat.
The cane toad found itself in paradise like it is in Australia and very quickly left the cane fields and has reproduced at a level that is absolutely unimaginable and spread all over Australia.
In Südamerika haben sich halt im Laufe der Evolution gewisse Tiere an sie angepasst. Das heißt, sie wurden resistent gegen das Gift. Das heißt, das Gift hat ihnen nichts mehr ausgemacht.
Dieser Northern Quoll hat ein Genom in der Größe von 3 Milliarden Basenpaare.
Their genome is 3 billion letters long. You can change one single letter and make our animals resistant to cane toad toxin.
Und ein einziger Buchstabe entscheidet, ob das Gift bei dem Northern Quoll wirkt oder ob er resistent dagegen ist. Die Idee der Forscher ist deshalb, sie könnten mit Geneditierung nachhelfen und den Northern Quoll immun gegen das Krötengift machen.
Now the sad thing about that is that would happen naturally.
In der Natur würde das übrigens auch passieren, nur dauert es halt 100.000 Jahre.
Because that's how evolution happens.
Und so viel Zeit hat dieses Mini-Bambi nicht, denn es hat maximal noch 10. Stephanie, das letzte Beispiel zeigt natürlich, wie Geneditierung sehr kurzfristig auch zum Artenschutz eingesetzt werden kann. Und gleichzeitig ist aber genau diese Kröte ein mahnendes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Mensch sich in die Natur einmischt. Und genau das würden wir ja tun, wenn wir ausgestorbene Tiere zurückholen und sie dann auch noch in der Natur aussetzen.
Ja, bei diesen Aussetzungen ist wirklich schon einiges schiefgegangen. Ackerkröte ist ein gutes Beispiel. Das heißt, wir müssen sehr genau aufpassen, welche Tiere wir wo aussetzen. Also haben sie da natürliche Feinde? Können sie da überleben? Weil es ist natürlich auch genauso schlecht, wenn wir ständig Tiere aussetzen müssen und die sterben wieder. Das heißt, wir müssen sehr gut vorher abklären, welche Funktion können die Tiere in diesem Ökosystem erfüllen und können sie dort überleben.
Sollte sich denn der Mensch überhaupt so in das Ökosystem einmischen?
Gute Frage. Also ich würde sagen, in dem Fall der Ackerkröte, wo wir so viel Unheil angerichtet haben, haben wir auch eine gewisse Verantwortung, das wieder ein bisschen das Rad zurückzudrehen und den Tieren dort zu helfen. Auf der anderen Seite denke ich auch, viele Prozesse müssen wir, auch wenn es uns schwerfällt, laufen lassen.
Gibt es denn irgendwelche positiven Beispiele für solche Auswilderungsprozesse, die funktioniert haben?
Absolut, da gibt es einige. Also zum Beispiel gibt es Inseln im Indischen Ozean, die zu Mauritius gehören. Und da wurden bestimmte Schildkröten ausgesetzt. Und jetzt machen die Schildkröten eigentlich genau das, was wir uns auch von ihnen erhofft haben. Nämlich sie nehmen die Rolle der Pflanzenfresser ein. Diese Schildkröten lebten immer dort, bis der Mensch kam. Das heißt, auch hier drehen wir sozusagen einen Prozess zurück und versuchen, die Fehler, die Schäden, die wir angerichtet haben, wieder auszubügeln.
Und dabei ist noch nicht einmal Gentechnik im Spiel. Wie kann denn Gentechnik beim Artenschutz sonst noch helfen?
Also zum Beispiel gibt es den tasmanischen Teufel, so ein kleines Beuteltier, deutlich kleiner als der ausgestorbene tasmanische Tiger. Aber die Population ist im Augenblick extrem auf der Kippe, weil die Tiere bekommen alle ein Krebsgeschwür im Gesicht. Und man weiß, es gibt ein Gen, das diese Tier besonders anfällig macht für diesen speziellen Gesichtskrebs. Und jetzt versucht man, dieses Gen so zu verändern, dass dieser tasmanische Teufel wieder eine Überlebenschance hat, weil er gegen den Krebs immun wird oder zumindest nicht mehr so anfällig ist.
Und glaubst du, dass wir irgendwann ein Proxy-Mammut sehen werden?
Ja, ich glaube, dass wir irgendwann ein Proxy-Mammut sehen werden. Ich würde sogar sagen, vielleicht in 5 bis 10 Jahren. Das wird sicher nur eins sein. Ich glaube nicht, dass wir da eine Herde sehen. Aber ich halte es für realistisch, dass die Colossal Bioscience zusammen mit vielen Forschergruppen das schaffen. Sie haben viel Geld, sie haben kluge Köpfe. Das ist nicht ausgeschlossen.
Danke dir, Stephanie.
Danke dir, liebe Lena. War wie immer ganz lustig.
Während wir also auf Dodos, Mammuts und den tasmanischen Tiger warten, könnte Gentechnik dafür sorgen, dass in der Zwischenzeit nicht noch mehr Arten von der Erde verschwinden. Und das wäre doch auch schon ein Quantensprung. Die wichtigsten Infos aus dieser Folge findet ihr nochmal kompakt zusammengefasst in unserem Newsletter. Und mit dem Probe-Abo könnt ihr auch noch einige Artikel zu dem Thema lesen. Stephanie hat einiges dazu recherchiert. Die Links gibt's in den Shownotes. Das war Quantensprung, ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldle. Wir hören uns wieder nächste Woche.